Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Heute mit Tom Bells. Von Beruf ist er Erzieher. Er ist außerdem Abenteurer, Schlagzeuger, YouTuber und ganz einfach ein Mann, der andere Menschen zum Staunen bringt und ihnen Mut macht, denn er zeigt, was man alles leisten kann, wenn man nur an sich glaubt. Zum Beispiel auf den höchsten Berg Afrikas, den Kilimandscharo, steigen, auch wenn man nur ein Bein hat. Herzlich willkommen, Tom Bells. Hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Schön, dich zu sehen. Ich darf dich duzen,
bitte,
weil du
ja
einfach gesagt hast, du fühlst dich viel wohler mit dem Du.
Absolut. Vor allem, also ich meine, wir werden jetzt gleich ein bisschen was von mir hören, ne, und meine Lebensgeschichte. Und da ist einfach, ich finde, dann ist man per Du einfach automatisch.
Okay, also du sollst dich wohlfühlen. Von daher
Dankeschön.
Nehme ich dein Angebot gerne an. Do what you can't, also mach, was du nicht kannst, heißt das Buch, das du über dein Leben und deine Besteigung des Kilimandscharo geschrieben hast. Wie oft hast du den Spruch, das kannst du nicht, vorher schon in deinem Leben gehört?
Oh, ganz oft. Also ganz, ganz oft. Also da waren einfach eine Menge Leute, die allein schon die Frage, wie willst du denn das machen? Ne? Das sind so Sachen gewesen, die mich total getriggert haben. Und also sei es jetzt irgendwie das Fahrradfahren oder das Schnelllaufen oder Rennen, ne, Fußball spielen dann später. Das sind alles Dinge gewesen, wo Leute gesagt haben, nee, das schafft er nicht, das kriegt er nicht hin.
Fußball spielen war, glaube ich, noch am schwierigsten, ne? Weil wenn der Fußball an die Krücken kam, galt es als Handspiel.
Richtig, aber ins Tor haben sie mich dann doch nicht gestellt.
Es ist aber auf der anderen Seite natürlich auch klar, dass es Dinge gibt, die über unsere Vorstellungskraft hinausgehen.
Richtig.
Gibt es für dich wahrscheinlich auch. Oder Dinge, richtig, von denen du denkst, boah, das kann doch eigentlich nicht funktionieren.
Richtig. Mathematik und meine Steuererklärung. Da hört es einfach ganz klar bei mir auf.
Und was machst du, wenn du über irgendwas denkst, das kann eigentlich gar nicht gehen?
Also meistens ist es ja so, dass man immer vor einer Hürde steht und dann ist ja automatisch erstmal so dieser Gedanke, wie soll ich das denn schaffen? Ne? So man fragt sich, wie komme ich da jetzt drüber? Aber da dann scheitert man dann halt auch oft. Und bei mir, ich habe so eine kindliche Naivität, glaube ich, immer noch, oder so eine Leichtigkeit, dass ich einfach sage, ach du, ich probiere das einfach erstmal aus. Weil für mich das Ziel ist der Weg. Hm. Nee, der Weg ist das Ziel.
Wie auch immer.
Wie auch immer.
In dem Buch schreibst du einen Satz, bei dem wir Zweibeiner, wie du uns nennst, schon mal schlucken müssen. Den Satz nämlich, mit dem zweiten Bein wäre mein Leben um vieles ärmer. Wieso wäre dein Leben ärmer?
Also ich habe so viele Türen durch dieses nicht vorhandene Bein geöffnet bekommen. Ich habe so viele Leute kennenlernen dürfen. Ich durfte auf Bühnen sprechen. Ich durfte Promis kennenlernen. Ich darf jetzt hier sitzen und darf meine Geschichte erzählen. Und wenn das mit dem Bein, so tragisch das eigentlich auch dann damals doch schon irgendwie war, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich einfach nicht der jetzt hier sitzt, ne?
Das Bein wurde dir amputiert, da warst du 9 Jahre alt, du bist mit 8 an Knochenkrebs erkrankt. Wie lange hast du gebraucht, wie viele Jahre, bis du zu dieser Erkenntnis gelangen konntest, dass dein Leben mit dem zweiten Bein ärmer wäre?
Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen lahopp gesagt, aber ich habe einfach irgendwann realisiert, dass es keinen Sinn hat, etwas hinterher zu trauern, was gar nicht mehr da ist. Ne? Also so, das Bein war da, das hat bis zu dem Punkt, bis es erkrankt ist, hat es eine wunderbare Arbeit geleistet, es hat alles gegeben und dann musste halt abgemacht werden, weil es halt krank war. Und danach ging es dann halt für mich weiter. Ich musste halt nur anders einfach gucken, wie es halt funktioniert. Ne? Also ich musste mein Leben neu angehen und nochmal auf die heiße Herdplatte fassen einfach.
Aber das tut natürlich erstmal weh, auf die heiße Herdplatte zu fassen.
Ja, richtig. Also das tut dann auch zweimal halt dann im Leben weh. Ne? Ich musste halt alles wieder lernen. Ich musste, sei es jetzt irgendwie einfach gerade sitzen, ne? Aufstehen, dann laufen, rennen, ja, und alles, was danach dann kommt, ne? bis zu dem Punkt, wo ich dann halt irgendwann auf dem höchsten Berg Afrikas war. Das sind alles Dinge, alles Schritte gewesen, kleine Schritte, die irgendwo ganz klein angefangen haben und dann, wenn man halt eine Menge läuft, dann kommt man irgendwo auch an.
Wir werden uns gleich noch über deine Geschichte intensiver unterhalten. Damit wir dich ein bisschen gleich zu Anfang der Sendung näher kennenlernen, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Ich würde jetzt mal ein paar Satzanfänge machen.
Oh Gott.
Und würde dich bitten, die zu ergänzen, okay? Oh. Das schönste Kompliment, das mir jemand mal gemacht hat, war...
Tom, weißt du, ich habe gestern auf der Couch gelegen und da haben sich meine beiden Knie aneinander gerieben. Weißt du, kennst du das Gefühl? Und habe ich dann nur geantwortet, nein, kenne ich nicht, aber ich fand es super sympathisch.
Weil es einfach zeigt, da ist jemand, der hat da gar nicht drauf geguckt.
Genau, also das ist so das größte Kompliment, wenn man nicht darauf achtet.
Ich bin stolz auf?
Auf meine Mama, auf meinen Papa und auf meine Freundin. Und das sind die drei wichtigsten Personen in meinem Leben.
Wenn jemand über mich sagt, dass ich ein Vorbild bin?
Dann sollte derjenige sich mal im Spiegel angucken. Weil die Person wahrscheinlich eher sich selber als Vorbild nehmen sollte. Ich fühle mich immer, wenn ich als Vorbild irgendwie angesprochen werde, dann fühle ich mich in so eine Position gerückt, wo ich eigentlich nicht hingehöre. Natürlich, so das, was ich vielleicht erlebt habe, mag für den einen oder anderen etwas sein, was er in dieser Situation vielleicht nicht so gemacht hätte. Aber trotzdem mutmaße ich mich zu sagen, jeder kann das, was ich gemacht habe.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen,
100 weitere Wünsche zu haben. Und dann mal schauen.
3 Eigenschaften, die mich besonders charakterisieren, sind?
Ich bin super, super sturköpfig. Super sturköpfig. Ich bin mega ungeduldig. Und ich, also wirklich ungeduldig. So ungeduldig, dass ich es hasse, im Wartezimmer beim Arzt zu warten. Und mir ist es egal, was andere Leute über mich denken. Also gerade so, was meine Schwächen angeht. Also auch jetzt bei dem Buch. Ich habe das Buch nicht geschrieben. Das Buch wurde mit mir zusammengeschrieben. Ne? Ich habe, glaube ich, die Danksagung geschrieben. Und dazu stehe ich einfach. Ich sage, ich kann das nicht alleine. Also hole ich mir Hilfe. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, dass man einfach weiß, was man kann und was man nicht kann. Das ist vollkommen okay.
Nach Corona werde ich
meine Freundin schnappen und nach Indonesien fliegen und meine 2 Tauchscheine endlich machen.
Wenn ich Kindern einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Glaube den Erwachsenen nicht, was sie dir erzählen, denn sie haben nicht mehr die Fantasie, die du jetzt gerade hast.
Was haben dir die Erwachsenen denn erzählt, als du ein Kind warst und als es hieß, das Bein muss amputiert werden?
Ich wurde relativ schnell in eine Erwachsenenwelt katapultiert. Und deshalb hieß es immer nur, du musst oder du hast zu tun, du hast zu funktionieren, so wie wir jetzt halt einfach hier sitzen. Ne? Jeder hat so eine Aufgabe, jeder hat eine Rolle, die er einnehmen muss. Und ich hatte anscheinend damals die Rolle, jetzt einfach in kindlicher Zeit schon sehr, sehr erwachsen zu sein und einfach zu funktionieren. Und da habe ich mich dann ganz, ganz schnell rausgewunden und dachte einfach, nö, also nachdem das Bein ab ist, mache ich meinen eigenen Weg weiter. Und bin einfach, glaube ich, noch nie so wirklich da jetzt angekommen. Ich bin immer noch so der naive, kleine, sture Bock irgendwie, der so sein Leben einfach...
Der es aber auf den Kilimandscharo geschafft hat. Was glaubst du denn, hätte der 8-jährige Tom, der an Knochenkrebs erkrankt war, gesagt, wenn ihm sein 34-jähriges alter Ego, also der Tom von heute, gesagt hätte, du wirst eines Tages den Kilimandscharo besteigen?
Ich glaube, er hätte es nicht geglaubt. Weil sowas ja doch dann in der Situation, wo er sich befand, erstmal unnatürlich war, dass jemand mit einem Bein sowas macht. Ihm wurde damals erzählt, dass es unnormal ist, mit einem Bein rumzulaufen. Denn du brauchst eine Prothese, du darfst nicht auffallen. Ne? Und deshalb glaube ich, dass er es erstmal nicht geglaubt hätte. Dann hätte er mich ausgelacht wegen den Tattoos, den verrückten Haaren und den zerrissenen Sachen, die ich trage. Ich glaube, mehr wäre da erstmal nicht gekommen.
Gab es für dich denn eine bestimmte Initialzündung zu sagen, ich geh jetzt auf den Kilimandscharo hoch?
Es gab diesen einen Moment, wo jemand mich angesprochen hat, weil ich auf einem Behindertenparkplatz gestanden habe, was ich ja darf. Und der junge Mann hat an meine Fensterscheibe geklopft und hat mir keine Minute Zeit gegeben, um den Behindertenausweis vorne reinzulegen oder gar auszusteigen. Schon hat er sein Handy rausgeholt und hat Fotos von meinem Auto gemacht, hat Fotos von mir gemacht, als ich ausgestiegen bin. Und da war dann so, okay, ich verstehe ihn ja. Ich verstehe ja seine Reaktion, dass er nicht möchte, dass da jemand einfach so parkt. Aber er hat mir einfach nicht die Zeit gegeben. Ne? Und das hat mich wieder mal einfach da noch mehr hingetriggert einfach. Weil es immer so ganz, ganz viele Kleinigkeiten gewesen sind, die in meinem Leben passiert sind, wo ich dann gesagt habe, ey, irgendwann will ich mal irgendwas machen, wo ich der ganzen Sache einfach so einen Deckel draufsetzen kann und dann ist Ruhe.
Das hast du öfters, das Problem, glaube ich, ne? Dass Leute nicht wollen, dass du auf einem Behindertenparkplatz parkst.
Jein, also das ist ja witzigerweise, sieht man mir es ja nicht in dem Moment dann an. Ne? Also und ich lege meinen Behindertenausweis auch nicht jetzt irgendwie bei der Fahrt rein, sondern ich hole den raus, wenn ich ihn brauche. Und wenn ich mich dann halt dann hinstelle, dann gucken natürlich erstmal so die ganzen Leute. Ne? Sei es jetzt, keine Ahnung, Leute, die irgendwie bei irgendeinem Amt arbeiten, ne? oder bei irgendeiner Behörde oder so. Wie oft stehen sie dann einfach da und warten schon, ganz strack warten sie darauf, bis ich aussteige, damit sie mich darauf hinweisen können, dass es ein Behindertenparkplatz ist. Und dann grinse ich sie meistens einfach nur an und mache einfach so mein Ding weiter, hol meinen Rucksack raus, zieh mich an und lass sie dann da einfach stehen. Ne? Oder manchmal, keine Ahnung, hole ich mein Handy raus, währenddessen sie ihre Handys rausholen. Ne? Das sind ganz skurrile Situationen, aber im eigentlichen Sinne meinen sie es ja nicht böse und deshalb kann ich da auch niemand böse sein.
Nee, die haben aber wahrscheinlich, denken die, wenn jemand jung ist und wilde Locken hat und noch Tattoos hat, dann kann er nicht behindert sein.
Richtig, richtig. Ne? Also es ist halt diese gesellschaftliche Sicht auf jemanden, der behindert sein muss. Jemand, der behindert ist, der ist hilfsbedürftig. Ne? Dem muss man die Türen aufhalten, dem muss man Hilfestellung leisten. Der kann ganz, ganz viele Dinge nicht, die du jetzt vielleicht umsetzen könntest. Und um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, wie oft sitze ich jetzt in irgendeiner Talkshow schon oder in irgendeiner Sendung und Leute sagen zu mir, boah Tom, das mit dem Kilimanjaro, das hätte ich nicht geschafft. Und dann bin ich halt so frech und sage, also wer hat jetzt hier die Behinderung? Also ich gehe ja davon aus, dass du das eher schaffst als ich. Nur habe ich es halt einfach gemacht.
Hm. Na, also, wie viele Tage müsste ich denn jetzt zum Beispiel trainieren, wenn ich es machen wollte?
Keine Ahnung, also ich habe auch ein bisschen gebraucht. Also mein Training ging mein ganzes Leben, dass ich auf den Krücken quasi laufen musste, um mich darauf vorzubereiten, dass ich irgendwann da oben stehe. Ich weiß nicht, also wenn du mich so fragst, vielleicht, weiß ich nicht, 3-4 Monate oder so.
Hast du irgendwie gezielt trainiert dafür auch?
Also ja, doch. Also ich bin damals sehr, sehr oft ins Fitnessstudio gegangen, bin dann anstatt 2-mal die Woche, bin ich 3-mal die Woche gegangen oder 4-mal die Woche, bin dann noch einmal joggen gegangen, so ein bisschen konditionell, um nochmal auf Vordermann zu kommen. Und das war es eigentlich schon. Ne? Ich glaube, ich habe da einen klaren Vorteil den Zweibeinern sozusagen gegenüber, dass ich halt einfach schon immer auf Krücken laufe.
Das sind über 5000 Meter den Kilimanjaro hoch. Wie lange hast du gebraucht, bis du oben warst?
Insgesamt sind wir 7 Tage gelaufen und am Morgen des 8. Tags stand ich oben. Und wir haben dann 2 Tage wieder runtergebraucht.
Jetzt bist du auf Krücken gelaufen. Das war ganz viel Geröll, ganz viel Eis. Was hast du gemacht, um einigermaßen festen Halt zu haben?
Ja, das ist so mein einziges Problem immer noch. Also wenn es halt matschig oder nass wird und es hat einen glatten Untergrund, dann siehst du mich durch die Gegend flitzen und hinfallen und so. Aber so ist es halt. Es ist vielleicht so ein bisschen meine Bürde. Und es war da oben nicht anders. Also sobald es irgendwie nass wurde und es waren größere Steine, auf denen ich gestanden habe, dann bin ich einfach links und rechts halt irgendwie weggerutscht. Aber das hat mich nicht irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich nicht interessiert. Ich wollte irgendwie hoch. Und umso höher ich gegangen bin, umso mehr Eis und Schnee und Kälte war dann einfach da. Und da bin ich dann auch eingebrochen. Und umso höher man dann halt ist, so ab 5000 Meter, naja, da ist dann halt auch die Luft relativ knapp. Ne? Und da, naja, das war dann schon auch ein Kampf. Ne? Da habe ich mich dann auch schon mal einen Augenblick hinsetzen müssen und habe dann gesagt, boah, ich glaube, ich schaffe das dann doch nicht so. Das hat körperlich dann irgendwie, war dann erstmal die Puste aus.
Du bist ja von einem Filmteam begleitet worden. Wie kam das?
Ich habe damals meinen Eltern erzählt, dass ich gerne auf den Kilimanjaro möchte. Und dass mein Papa aufgestanden ist, eine rauchen gegangen. Und meine Mama hat gesagt, du, Tommy, da oben ist aber ganz schön kalt. Und da habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Und da hat sie eine Jacke, so eine Winterjacke geholt von der Outdoor-Marke, die ich dann letztendlich dann eingebunden habe in dieses ganze Projekt. Und habe gesagt, ey, hört mal zu, ich bin der Tom Bells aus Offenbach. Meint ihr, wir können da eine Kooperation starten? Und dann haben die gesagt, ja, Tom, wenn wir das machen, dann machen wir das richtig. Und dann wurde da eine internationale Kampagne draus und ein Film und dann ganz viele TV-Auftritte. Dann ist dann der Film noch in einer kleineren Tour unterwegs gewesen, ja, auf der European Outdoor Film Tour.
Er hat dann noch einen Publikumspreis gewonnen.
Habe auch noch einen Publikumspreis gewonnen, genau. Und habe dann auch den Made for More Award bekommen. Es war eine ganz, ganz, ganz intensive und sehr, sehr schöne Zeit. Oder ist es ja immer noch, ne? Also ist total verrückt. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, das kam dann alles irgendwie so. Ne?
Wie war das denn für dich, als du diesen Film zum ersten Mal gesehen hast und quasi dann von außen gesehen hast, boah, das warst du hast es geschafft, mit allen Hürden?
Ich habe Rotz und Wasser geheult. Also ich habe ihn tatsächlich 3 Tage, bevor ich dann auf Tour gegangen bin, habe ich ihn gesehen, das allererste Mal. Und ich habe den mit einem Freund zusammen gesehen, der dann auch mit auf Tour gegangen ist, sozusagen als meine Begleitperson, der immer so ein paar Bilder von mir gemacht hat und so. Und ich habe Rotz und Wasser geheult einfach nur. Also dieser Film, da ist diese Kilimanjaro-Besteigung, aber da ist so viel da oben passiert. Das war wie eine Klassenfahrt eigentlich, ne? Nur halt mit Erwachsenen irgendwie. Und da sind so viele schöne Geschichten entstanden und so die Freundschaften sind nochmal enger geworden, die ich ja zum Arzt, zum Dr. Klaus Siegler hatte, die ist nochmal viel, viel enger geworden. Und das Ganze dann halt untermalt mit Musik. Oh, Wahnsinn einfach nur. Also jedes Mal, es gab, glaube ich, wenige Tage, an denen ich nicht geweint habe, wenn ich diesen Film geschaut habe. Und ich habe oft geweint.
Der Dr. Klaus Siegler, das war der Psychologe, Psycho-Onkologe, der dich betreut hat, als du als Kind im Krankenhaus warst. Und zudem ist einfach im Laufe der Zeit eine enge Freundschaft entstanden. Ja. Und den hast du gefragt, ob der mit hoch auf den Gipfel kommt.
Ja.
Hat er sofort Ja gesagt?
Ich habe... ich war unfair. Ich bin bei ihm rein und habe ihm erzählt, du, ich habe ein Kamerateam und wir würden gerne ein paar Fragen stellen zu dieser ganzen Krebsgeschichte von damals. Du weißt ja noch, wie ich damals war, und wäre das okay für dich? Und dann sind wir da halt einmarschiert bei ihm in seine Wohnung, und dann habe ich ihm quasi so eine Hiobsbotschaft überbracht. Ich habe gesagt, ich würde gerne etwas machen, wovon ich vielleicht noch gar nicht weiß, ob ich dazu in der Lage bin. Ich möchte etwas machen, wo viele Leute bestimmt denken, der spinnt doch. Und ich würde das gerne mit jemandem machen, der da an meiner Seite eigentlich sein sollte. Ich würde gerne auf den Kilimanjaro. Und hat er natürlich, hat er dann große Augen gemacht, ne, und hat dann auch gelacht. Und habe ich gemeint, ja, aber diese Person, mit der ich da hoch möchte, das bist du. Und der Klaus ist jemand, der einfach zu solchen Sachen hinzureißen ist. Nur hat er halt kurz vorher, also ein Jahr vorher, hat er sich den Oberschenkelknochen gebrochen gehabt bei einer Tour im Himalaya. Also war das alles so, das war alles auf ganz, ganz dünnem Eis gebaut, diese ganze Expedition auf den Kilimanjaro. Deshalb, also, wir haben beide, eher um weit mehr als ich, haben gearbeitet, dass wir da letztendlich dann hochmarschieren konnten.
Hm. Wieso war dir das so wichtig, ihn an deiner Seite zu haben?
Ich denke mir, der Klaus hat damals, natürlich war es sein Job, aber er hat so viel Zeit und so viel Schweiß und vielleicht sogar auch Tränen, das wird er natürlich niemals zugeben, aber in mich investiert. Ja, also er hat einfach Zeit in mich investiert. Und ich dachte mir, wäre es nicht irgendwie ein schönes Geschenk, ihm zu zeigen, was er mir damals ermöglicht hat, dadurch, dass er mich einfach gerettet hat, wenn ich zu ihm sage, ey, komm, lass ein bisschen Zeit verbringen. Lass mal irgendwas machen, was man dem damaligen Tommy vielleicht nicht zugetraut hätte. Ich zeig dir mal, was ich kann.
Jetzt kam es im Gebirge zu der Situation, dass er nicht mehr weiter konnte, weil er nämlich die Höhenkrankheit bekam und gesagt hat, Tom, ich muss absteigen, ich kann nicht mehr weiter. Du musstest ihn gehen lassen. Wie schwer ist dir das gefallen?
Das war sehr schwierig. Er war ja jemand, den ich mitnehmen wollte. Nicht, weil ich ihn da hochbringen wollte, sondern weil ich ihn gebraucht habe. Also das Ganze war ein Herzensprojekt für mich einfach. Und du musst dir vorstellen, wir hatten halt irgendwie am Vorabend davor, vor dieser letzten Besteigung, haben wir da noch rumgetänzelt, wir haben Witze gemacht und alles. Wir sind auf 5000 Meter hoch, haben uns akklimatisiert, sind wieder runtergestiegen, haben Popcorn gegessen und Tee getrunken, sind dann alle zeitlich schlafen gegangen, und ich dachte dann so, ey, wow, ey, jetzt liegst du hier. Ich war super aufgeregt, und dann heute Abend irgendwann wirst du wach gemacht und dann gehst du da hoch. Ja, und dann bin ich wach gemacht worden, und alle waren irgendwie schon eingekleidet, jeder war dick eingemummelt, aber der Klaus halt nicht. Er saß da halt noch sozusagen in seiner Jogginghose und obenrum gerade mal mit einer Weste bekleidet, ne, und hat mir dann halt gesagt, dass er Anzeichen einer Höhenkrankheit hat und dass er das nicht machen kann. Also es wäre einfach ein zu großes Risiko. Also ihm ging es auch sichtlich nicht gut. Und dann naja, hing es halt irgendwie an mir, und dann hat er mir dann halt gesagt, hey Tommy, pass mal auf, du gehst da jetzt hoch und du machst das für uns beide. Also so, du bist so weit jetzt gekommen, so, du machst das jetzt für uns beide.
War ja vielleicht im Nachhinein auch nicht schlecht, oder? Dieses letzte Stück wirklich dann alleine zu gehen?
Ach Gott, weiß ich nicht. Kann ich dir so nicht sagen. Also ich hätte ihn natürlich schon gern dabei gehabt. Ne? Also es wär so ein tolles Bild gewesen, wenn wir da oben gestanden hätten, als beide jemand, die beide eine Krebserkrankung überstanden haben. Er hatte auch Krebs, ne? Und das wäre so ein tolles Bild gewesen.
Ich glaube, er war aber ganz stolz, als er gesehen hat, wie du weiter nach oben gegangen bist.
Ja.
Alleine.
Ja.
Aber gut, bei dir kam dann auf dem letzten Steilstück kam auch der Punkt, wo du gedacht hast, ich kann nicht mehr. Ich pack's einfach nicht mehr. Wie weit warst du dann noch vom Gipfel entfernt?
Das ist eine gute Frage. Also das ist alles da sehr, sehr stockdunkel. Man sieht gerade so die Sterne sieht man, aber das Maximalste, was du siehst, ist die Ferse deines Vordermanns. Und deshalb, ich kann dir das gar nicht genau sagen. Aber mir wurde im Nachhinein gesagt, dass man gerne nachts geht, damit einfach dann derjenige, der da läuft, der neu auf dem Kilimanjaro ist, damit der die Entfernung nicht sieht. Es muss irgendwo zwischen, kurz vor Stellar Point gewesen sein, wo ich dann mich hingesetzt habe, gesagt habe, ich schaffe das nicht mehr. Mir tut alles weh. Mein ganzer Körper hat gebrannt. Ich pack das nicht mehr.
Ist ja auch ein wahnsinniger Ballast, der die ganze Zeit da auf den Armen ruht, wenn man auf Krücken läuft. Ne? Genau. Immer bergauf.
Genau. Und dann war ja super kalt und super, super windig. Ne? Also meine ganzen Gefäße, meine ganzen Adern, die Muskeln haben sich alle zusammengezogen. Ne? Und das, die dann warm zu halten, ne? es war wie ein Teufelskreis. Also wenn ich gelaufen bin, klar, da wurde es dann wärmer, aber umso höher du gegangen bist, umso kälter wurde es. Mhm. Also es war nicht so einfach, das alles irgendwie dann rumzubringen. Und da passiert halt auch was psychisch mit dir. Ne? Weil du dann einfach, wenn dir was wehtut über Stunden, dann bist du auch so, oh, warum machst du das denn überhaupt? Ne? Du bist doch schon so weit hochgegangen, ist doch okay, komm, lass doch sein. Du, auf einmal fängst du an, so viele Entschuldigungen zu suchen, dass du das gar nicht mehr machen möchtest dann irgendwann. Dann habe ich mich dann hingesetzt, dachte, nee, jetzt ist Schluss.
Was hat dich dann letztlich dazu gebracht zu sagen, nein, ich gehe den letzten Schritt auch, noch die letzten Schritte, ich schaffe das bis oben.
Der Spiegel, also die Guides, mit denen ich da hochgegangen bin, die haben mir dann erzählt, was ich ihnen die letzten, naja, 7 Tage erzählt habe. Wer ich bin, warum ich hier oben bin, weshalb ich das machen möchte. Und dass einfach meine Behinderung mehr ist als ein nicht vorhandenes Bein. Dass meine Behinderung keine Entschuldigung ist. Also steh jetzt auf, geh da hoch und zeig's uns. Und das hat mir zugesetzt. Habe ich dann, also eigentlich haben sie ja recht, bin ich einfach losgelaufen.
Wie hat dein Freund Dr. Klaus Siegler reagiert, als du dann wieder runterkamst ins Tal und er dich in die Arme nehmen konnte?
Oh, wir haben so geflennt. Wir haben so geflennt. Also wirklich. Wir haben so geweint. Also die haben da unten, die haben da einen riesen Gaudi gemacht. Also das ganze Team war da. Also es waren ja über 40 Porter und alle haben sie getanzt, einen Riesenkreis gemacht und mittendrin dann der Klaus, der da halt auch getanzt hat. Und dann bin ich darunter, ich bin einfach nur noch ihm in die Arme gesunken und hab halt einfach noch geweint. Und dann merke ich halt, dass er halt auch geweint hat. Und das war so, ach Gott, wie so 2 Schulmädchen eigentlich.
Hat sich denn für dich was verändert, nachdem du das geschafft hast?
Du meinst jetzt...
Ja, für dich, für dein Leben.
Ach, naja, danach war auf einmal ein bisschen viel Trubel auf einmal. Also ganz, ganz viele Leute haben mich dann eingeladen, ganz viel Presse um mich rum. Dann natürlich dann der daraus resultierende Film.
Der Bundespräsident hat dich eingeladen, ne?
Der Bundespräsident hat mich eingeladen. Das sind alles solche... Also da ist man nicht so drauf vorbereitet. Aber ich habe mir immer geschworen, dass ich immer so eine ganz lockere Art einfach habe. Ne? So, dass ich einfach so frei Schnauze rede und dass ich niemanden irgendwie auf den Schlips treten möchte, aber dass ich einfach ich bleibe. Und das hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Also,
hat sich denn mental was verändert, nachdem du weißt, boah, ich habe das geschafft, ich bin auf diesen Riesenberg hochgekommen?
Ja, ich dachte mir jetzt, also das hast du jetzt gemacht, da geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Also das sind jetzt andere Sachen, wo ich jetzt irgendwie sage, die möchte ich gerne ausprobieren oder in die Richtung möchte ich mal gehen oder so. Also ich habe jetzt noch mal weniger Angst davor, irgendwie zu scheitern, weil ich einfach weiß, du hast schon einiges irgendwie hinter mich gebracht.
Lass uns noch mal über diese besondere Freundschaft reden zu Dr. Klaus Siegler, die entstanden ist, als du 8 Jahre alt warst, als bei dir Knochenkrebs diagnostiziert wurde und du im Krankenhaus gelandet bist. Du warst ja ein total glückliches Kind vorher. Was waren so deine Hobbys? Was hast du gemacht?
Ich bin super gerne bei uns hinten. Also ich komme gebürtig aus Dudenhofen im Rottgau und bin da gerne an die Roddau gegangen und hab diesen Bach gerne überflutet. Wir haben einfach so viel Holz reingeschmissen, dass der irgendwann ausgelaufen ist. Oder wir sind in den Hundewald gegangen und haben Baumhäuser gebaut und sowas. Also ich war immer gerne draußen eigentlich.
Also du warst ein bewegungsfreudiges Kind gewesen.
Ja, ja.
Eines Tages hast du gemerkt, irgendwie tut mir mein Knie weh. Wie lange hast du gewartet, bis du das deinen Eltern erzählt hast?
Also anfänglich war das so ein Gefühl, wie wenn du dir dein Knie irgendwie an der Tischkante stößt. Weil es war ein pochender Schmerz, aber nichts, was dich jetzt irgendwie eingeschränkt hat im ersten Moment. Aber so nach 3-4 Tagen war es dann doch schon so schmerzhaft, dass ich dann zu meinem Papa und zu meiner Mama gegangen bin und gesagt, hier, da tut was weh, habt ihr nicht diese tolle Sportlersalbe? Und das hat man dann halt auch dann gemacht, ne? Aber wir sind einen Tag darauf, sind wir dann auch direkt dann zum Arzt gegangen und haben das dann röntgen lassen und dann, hat man dann halt gesehen, dass da ein Fleck ist, der da nicht hingehört.
Da kam dann relativ schnell die Diagnose Krebs, ein Tumor, Chemotherapie. War dir als Kind denn von Anfang an klar, was das heißt, dass wenn alles schief läuft in der Chemo, dass du das Bein verlieren kannst oder dass man an Krebs auch sterben kann?
Nee, also anfänglich gar nicht. Ich dachte tatsächlich, weil ich ja noch ein Kind war, ich dachte, Knochenkrebs oberhalb vom Knie bedeutet, ich kriege einen Gips. Und wenn man einen Gips hat, dann kommen deine Freundinnen und da schreiben da alle drauf und malen Herzchen, Smileys oder was auch immer. Aber dass ich dann ins Krankenhaus gehe und dort dann die ganzen kahlköpfigen Kinder sehe, ne, und dann in den ersten 3 Wochen sehe, wie 4 Kinder von uns gegangen sind, ne, also auf sowas ist man nicht vorbereitet. Ne? Also so, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Deshalb, also es wurde ganz schnell ganz, ganz ernst.
Du sagst, das Schlimmste wäre für dich gewesen, zu sehen, ja, wie deine Eltern damit zu kämpfen hatten, mit der Diagnose.
Genau.
Und du hast dann versucht, ja, letztlich denen vorzuspielen, dass es für dich gar nicht so schlimm ist, um sie zu stärken.
Genau. Also das Schlimmste an dieser immer noch blöden Krankheit war einfach, dass meine Eltern praktisch gesehen nichts machen konnten. Die haben natürlich alles Menschenmögliche gemacht. Ne? Also man hat ja so Heißhungerattacken oder halt auch mal irgendwie eine Woche gar keinen Hunger. Und dann habe ich halt morgens um 5 Uhr irgendwie Pellkartoffeln und Heringsalat bekommen. Ne? Also man hat sich irgendwie versucht einzubringen. Aber letztendlich waren es halt die Medikamente und die Ärzte und die Therapie, ne, die mich dann da irgendwie über den, weiß nicht, wieder auf den richtigen Weg gebracht hat. Ne? Und Mama und Papa haben natürlich ihren mentalen Teil dazu beigetragen. Ne? Haben mir dann mein Nintendo gebracht und was auch immer. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass die beiden da irgendwie dran zugrunde gegangen sind. Ne? Das waren super viele Pärchen oder Ehepaare, die aufgrund dessen, dass die Kinder erkrankt waren, auseinandergegangen sind. Ne? Und das war so mit einer meiner größten Ängste, dass meine Eltern sich dann irgendwie scheiden lassen oder dass ich dann der Grund bin oder diese blöde Krankheit, dass es zwischen den beiden einfach zu Streitigkeiten kommt.
Hast du das ausgesprochen damals?
Ich glaube, einmal hab ich beiden gesagt, habe dann auch den Namen, das Mädchens genannt, wo die Eltern sich getrennt haben und habe dann gesagt, bitte, sowas darf euch nicht passieren, ja. Wir sind und waren immer sehr, sehr ehrlich zueinander. Meine Eltern haben auch nie ein Blatt vom Mund genommen und haben da auch immer sehr schon auch erwachsen mit mir gesprochen, obwohl es halt obwohl ich ja noch ein Kind war einfach.
Du galtest im Krankenhaus als schwieriges Kind. Das war auch der Grund, warum dich zu Dr. Klaus Siegler, dem Psycho-Onkologen, geschickt hat. Wieso? Was hast du gemacht, um als schwierig zu gelten?
Ach Gott, ich glaube, um das den Zuhörern und Zuschauern natürlich so einfach wie möglich zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, als mir mein Bein amputiert wurde, wurde mir damals der Verband abgemacht. Und ich wollte damals nur zwei Leute an mich ranlassen. Das war einmal eine Ärztin und einmal eine Krankenschwester. Und eine Krankenschwester hat damals solche Aufgaben nicht so übernommen, weil es ein frisch amputiertes Bein war. Das haben Ärzte gemacht. Und die beiden waren aber nicht da. Und da kam dann so ein Aushilfsarzt und hat dann da so ein bisschen an mir rumgefummelt. Und meine Mama hat schon zu mir gesagt, bitte Tommy, lass ihn machen. So, wir müssen den Verband wechseln. Und dann hat er da an mir rumgedoktert. Und dann hat er beim letzten Band, was er quasi abgemacht hat, hat er mir anscheinend wehgetan. Und dann habe ich dem halt die Brille von der Nase getreten. Also ich war jemand, der sich gedacht hat, ich bin hier, mir geht es schlecht. Und ihr seid auch dran schuld irgendwie. Und mir geht's schlecht, weil ihr mir mein Bein genommen habt. Also die Ärzte und Schwestern hatten es schon nicht einfach mit mir, weil ich einfach gedacht habe, ich muss mich hier nicht verstellen. So, ihr könnt es ruhig merken, wenn es mir nicht gut geht. Aber genauso lieb konnte ich dann halt auch einfach sein.
Und Klaus Siegler hat dich ganz anders behandelt als die anderen Ärzte. Er ist anders mit dir umgegangen. Ja. Wie anders ist er mit dir umgegangen?
Also ich glaube, man könnte ihm nachsagen, dass er sehr unprofessionell war, weil er sich halt auf eine sehr, sehr enge Bindung mit mir eingelassen hat einfach. Ne? Also wir hatten damals schon über ein klientelares Verhältnis zueinander. Ne? Also wir waren, also der Klaus hat mir halt auch mal gesagt, so Tommy, jetzt hältst du mal die Schnauze, jetzt hörst du mir mal zu, es geht um dein Leben, ne? Und sowas sagt halt ein Arzt nicht, so, da ist ja immer so diese professionelle Distanz und so und da ich ja auch jemand bin, der so ein bisschen diese Reibung gesucht hat, naja, hat man mich halt damals als ein charmantes Monster abgestempelt und Klaus wusste oder weiß immer noch, wie man halt mit mir umgeht, ne? Also und deshalb, glaube ich, ist halt auch diese Freundschaft einfach daraus entstanden.
Als das Bein dann weg war, wie schwierig war es für dich als Kind, dich an das Leben ohne Bein zu gewöhnen? Man sagt ja, Kinder tun sich oft leichter mit Veränderungen.
Das war eigentlich relativ schnell. Also ich habe ab dem Moment, als meine Mama mir gesagt hat, das Bein muss ab, ne, war natürlich also hochgradig emotional, das Gespräch. Und ich war da sehr frustriert und voller Hass auch irgendwie. Aber ich habe mich damit abgefunden, ab dem Moment, wo es mir dann quasi gesagt wurde. Ne? Ich wusste, das Bein ist krank. Und es wird mir nicht mehr gut tun, das Bein dran zu lassen. Also das muss weg. Und als es dann weg war, dachte ich mir, okay, jetzt gucken wir einfach mal, was ich halt kann und was nicht. Aber dann spätestens auf dem Schulhof zum Beispiel, Kinder sind sehr, sehr ehrlich, da habe ich dann halt gemerkt, dass ich eben anscheinend nicht mehr so der Normalste bin, wo man halt so nicht mehr das normalste Kind auf dem Schulhof bin, ne? Weil ich halt immer so sonderbehandelt wurde. Und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach meine eigenen Erfahrungen machen. Ich wollte keine Sonderbehandlung, sondern ich wollte wie ein ganz normaler Junge einfach sein. So wie Pinocchio halt sagt. Ich möchte ein ganz normaler Junge sein.
Oft fällt es ja Erwachsenen noch schwerer als Kindern zu akzeptieren, wenn jemand anders ist, weil sie ganz bestimmte Vorstellungen auch haben, wie derjenige sich zu verhalten hat. Du hattest in der Folgezeit nach der Amputation, hattest du wirklich auch Schwierigkeiten mit deinen Eltern, weil die wollten, dass du eine Prothese trägst, genau. Unbedingt. Es liegt dir eigentlich auch nah, weil man denkt, genau. Mit Prothese, da hat man beide Hände frei, genau. Das ist viel leichter, sich damit zu bewegen. Wieso standest du mit der Prothese von Anfang an auf Kriegsfuß?
Weil ich finde, dass man mich belogen hat. Man hat damals gesagt, das Bein wäre wie das Terminator-Bein von dem Film Terminator, Arnold Schwarzenegger damals. Und das sah zwar auch so aus, aber es hat sich überhaupt nicht so bewegt und es hat sich auch nicht so angefühlt wie so ein Terminator-Bein. Es war irgendwie, es hat nicht zu mir gepasst. Und deshalb, also ich habe das natürlich dann ein paar Mal getragen, ne? Also es war auch okay. Meine Eltern haben da auch alles dafür gegeben, dass ich das... die Prothese dann auch immer mal wieder zulasse, ne? Wie zum Beispiel damals gesagt, dass ich eine Fishbone-Hose war, damals total in, ne? Dass ich eine bekomme, eine niegelnagelneue, und das würde man dann gar nicht sehen, dass ich nur ein Bein habe, und ich dachte mir immer so, warum soll man das denn nicht sehen, das gehört doch zu mir, spätestens wenn ich irgendwie zu Hause bin, wird das jeder sehen, so, also warum soll ich mich dann, wenn ich raus in die Welt gehe, mich da so verstellen, das hat für mich nie Sinn ergeben, also habe ich mich eher damit angefreundet, einfach mit Krücken irgendwie so unterwegs zu sein. Also habe ich so einen Deal mit meinen Eltern ausgehandelt, dass ich von 5 Tagen in der Woche, wo ich in der Schule war, habe ich 2 Tage die Krücken gehabt und 3 Tage die Prothese. Und das dann immer wieder mehr geschrumpft. Irgendwann waren es dann nur noch 3 Tage die Krücken und 2 Tage die Prothese. Dann 4 Tage die Krücken und 1 Tag die Prothese. Kannst und dann auf einmal wurde ich immer krank und habe dann, oh, es tut so weh und ich konnte die Prothese nicht mehr tragen. Und deshalb, also ich habe mir immer wieder irgendwas Neues einfallen lassen, irgendwann meinen Papa davon überzeugt, dass ich die Prothese wirklich nicht mehr möchte. Und dann bin ich in Sportunterricht gegangen und habe eine 1 mit nach Hause gebracht. Und spätestens dann war dann so, okay, gut, der Bub, der braucht keine Prothese.
Kannst du verstehen, dass deine Eltern das damals unbedingt wollten?
Natürlich, natürlich. Also alles, was mir wieder widerfährt, was Leute mir entgegenbringen, kann ich alles verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, nein, das kann doch nicht sein oder so. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe immer einen Heiden Respekt und bin da sehr reflektiert einfach immer den Menschen gegenüber, weil niemand möchte mir im ersten Moment was Böses. Aber manchmal ist das Gute, was man vielleicht machen möchte, gerade das Falsche. Und ich glaube, meine Eltern haben halt damals wirklich versucht, das Beste aus so einer Situation zu machen. In dem Moment, wo sie gesagt haben, wir ersparen dem Jungen einfach diese Blicke, diese Finger, die auf ihn gedeutet werden, die Fragen oder sonst was. Aber letztendlich sind genau diese Dinge die Sachen gewesen, die mich jetzt hierher gebracht haben. Ne? Also, weil ich damit eben jetzt gut umgehen kann. Weil ich einfach keine Angst habe, wenn Leute auf mich zeigen oder mich fragen oder so. Sondern ich stelle mich der ganzen Sache und denke mir so, also ich kann doch jemanden, der mich etwas fragt, dem kann ich doch nicht irgendwie die Tür vor der Nase zuschlagen. Ist doch Quatsch.
Die schlimmste Situation, die du diesbezüglich erlebt hast, war, da warst du in der 6. Klasse und ein Klassenkamerad hat dich zum Mittagessen mit nach Hause genommen.
Genau.
Was hat sich da abgespielt?
Die Mama von meinem Schulkamerad wurde nicht eingeweiht, dass ich der Tom Bells mit dem einen Bein, dass der mit nach Hause kommt. Also irgendwie hat mein Freund vergessen, das irgendwie so Bescheid zu sagen, dass ich derjenige bin. Und dann sind wir halt bei ihm zu Hause vor der Haustür gestanden und die Mama macht die Tür auf und begrüßt ihn dann. Es gibt einen Kuss auf die Wange. Auf einmal stehe ich vor ihr, der Tom Bells mit den Krücken. Und dann war sie erstmal völlig überfordert. Dann hat mich dann quasi am Schlawittchen reingezogen, hat mir einen Stuhl in die Haxen gehauen, hat mich dann hingesetzt, hat mir den Rucksack ausgezogen, die Jacke, den Schuh ausgezogen, hat mich dann wieder hingestellt, ist dann mit mir quasi eingehakt, dann ins Wohnzimmer gelaufen oder beziehungsweise in den Essbereich. Und ich wurde dann da bedient und alles. Und es war so eine unangenehme Situation. Also das Ganze hat dann dazu geführt, dass sie ihren Mann angerufen hat, der im Keller Architekt war, der hat von zu Hause aus gearbeitet, und dann hat sie gesagt, ob er hochkommen könnte. Die Jungs würden gerne im 1. Stock spielen. Und dann kam er dann hoch und breitet seine Arme sozusagen vor mir aus und sagt dann, wollen wir? So sinnbildlich, soll ich dich jetzt hochtragen? Und da habe ich dann simuliert und habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen, das möchte ich nicht. Und das hat sich aber nicht richtig angefühlt. Also ich habe doch alles bis zu dem Moment da selber gemacht. Na, ich kann doch Treppen laufen ohne Ende. Ich habe einen normalen Schulunterricht besucht, normalen Sport gemacht, habe Fußball gespielt. Und dann kommt da jemand und der will mich dann die Treppen hochtragen. Nee, also das durfte nicht sein.
Du hast später zu deiner Mutter gesagt, diese Frau hat mir alles genommen.
Genau, ich habe gesagt, ich möchte nie wieder in eine Schublade gesteckt werden, wo ich nicht hingehöre, genau.
Das war natürlich extrem übergriffig, was du da erlebt hast, aber natürlich auch aus einer absoluten Hilflosigkeit geboren, nicht böse gemeint.
Natürlich.
Du schreibst ja in deinem Buch diverse Szenen, die du erlebt hast. Ich muss sagen, als ich dich vorhin abgeholt habe an der Pforte des SWR, habe ich mich auch gefragt, darf ich dem Tom jetzt die Tür aufhalten, weil der hat ja nun mal die Krücken in der Hand. Ja. Oder denkt er, was soll der Scheiß, ich kann das auch alleine. Ist es in Ordnung, das zu machen, oder ist auch das schon übergriffig?
Ich glaube, schon allein der Moment, dass du dir die Mühe machst, jetzt darüber nachzudenken, ist es wert gewesen, dieses Buch mal gelesen zu haben. Weil natürlich ist nicht jeder, der mir die Tür aufhält, gleich ein Buhmann oder so. Ganz im Gegenteil. Nur wenn du irgendwie 5 Meter vor mir bist und wir beide jetzt keinen Podcast oder Interview hier aufzeichnen würden und wir irgendwie in Richtung Karstadt unterwegs sind und du dann 5 Meter abwartest, um mir die Tür aufzuhalten, das lasse ich dann natürlich nicht zu. Weil dann ist es einfach so, dass du mir die Tür aufhältst, weil du denkst, ich will dem jungen Mann was Gutes tun. Aber der junge Mann möchte das ja nicht. Also es ist natürlich schwierig für jemanden dann da so rauszufinden, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay.
Wie soll man das denn am besten handhaben?
Frag mich.
Also darf ich helfen?
Natürlich, weil das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist, dass du ein Nein bekommst. Wie oft bin ich im Bus oder in der S-Bahn und ältere Damen, die wirklich sichtlich eigentlich sitzen sollten, bieten mir ihren Platz an. Und da sage ich immer wieder dasselbe. Ich sage, wenn der Bus oder die Bahn bremst, sind sie doch die Erste, die hinfällt. Ne? Und wie oft hatte ich dann da das Paradebeispiel, dass die Damen mir sozusagen auf die Brust knallen und ich uns beide dann gehalten habe, weil ich mich oben an so einer Stange festgehalten habe. Ne? Also sowas passiert wirklich. Und also ich weiß, man will mir da nie irgendwie zu nahe kommen, man will mir nie was Böses, aber ich sage es, wie es ist. Wenn ich Hilfe brauche, dann melde ich mich. Das kann jeder in meinem Freundeskreis und meinem Familienkreis kann das so unterschreiben.
Also das wäre der Rat, den du uns allen mitgeben kannst. Einfach fragen.
Also egal was. Also niemand wird bestraft dafür, dass er etwas fragt. Ne? Also das ist, also ich sehe das gerne auch immer so ein bisschen, wenn ich in den Kindergarten gehe, ist ja die erste Frage, warum hast du nur ein Bein? Und wie geht das denn? Und du siehst ja aus wie ein Känguru. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt in dem Kindergarten, in der Gruppe, wo ich bin und das jetzt erklären könnte, würde ich einfach sagen, nee, ich erkläre euch das nicht. Und habe da wirklich so eine Einstellung dazu, dass ich denen ein Gefühl gebe, dass sie was falsch machen in dem Moment, wo sie fragen. Da ist doch dann quasi der pädagogische Ansatz ist doch voll für die Füße dann. Das ist doch, also dann sprenge ich doch deren Kindheit in Bezug auf Menschen mit einer Behinderung. Und so habe ich irgendwie die Möglichkeit zu sagen, du guck mal, mir fehlt zwar nur ein Bein, aber es geht auch so. Und das ist doch irgendwie, damit kann jeder was anfangen, glaube ich.
Und du lebst ja auch ein ganz normales Leben. Du bist in einer Beziehung, lebst mit deiner Freundin zusammen.
Ganz normal.
Du gehst auf Reisen, wenn nicht gerade Corona ist. Du bist, wie du es schon erwähnt hast, Erzieher. Bist auch nicht Beamter geworden, wie deine Eltern es gerne gehabt hätten, aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Und arbeitest in den Behindertenwerkstätten Hainbachtal, da betreust du geistig behinderte Menschen. Wie viel Freude macht dir die Arbeit?
Ah, das ist mega. Das ist mega. Also, viele Menschen stellen sich das immer so schwer vor und sowas könnte ich nie. Also, ich könnte mich nicht auf eine Fläche stellen und irgendwie Leuten irgendwas verkaufen. Das könnte ich nicht. Da würde ich sagen, boah, nee, das ist ja super langweilig. Ne? Bei mir auf der Arbeit, da ist immer irgendwas los. Ne? Da, wo sozusagen, ich sag mal, in Anführungszeichen Probleme sind oder Hürden sind oder so, ne? Das ist so das, was mir am meisten Spaß macht, Lösungswege zu finden. Ne? Also da gibt es natürlich viele verschiedene Einschränkungen oder keine Ahnung, jeder hat ja so sein Päckchen, sage ich mal. Ne? Und da ist es einfach so, da macht es mir einfach Spaß, irgendwie so die ausführende Kraft zu sein. So, hilf mir, dir zu helfen. So, sag mir, was du brauchst und ich besorge die Materialien dafür oder so. Ne? Wir sind ja immer noch eine Werkstatt und wir versuchen ja in der Tagesförderstätte vor allem im weitesten Sinne auch Arbeit zu erbringen und deshalb, also mir macht es super viel Spaß.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, eigentlich müsste man diese Menschen doch auf dem ganz normalen Arbeitsmarkt integrieren und keine Behindertenwerkstätte einrichten.
Ja.
Würdest du genauso sehen?
Das ist natürlich, das ist eine sehr gewagte Frage und da, ich glaube, die Antwort zum jetzigen Zeitpunkt dafür wäre, wie will man das denn jetzt gerade anstellen? Ne, jetzt gerade ist das einfach unmöglich. Ich glaube, man muss lange darauf hinarbeiten, dass man einen Arbeitgeber erstellt oder eine Firma gründet, wo ein kleiner Prozentteil auch dann sozusagen mit Menschen gearbeitet wird, die halt eine Behinderung haben. Sei es jetzt geistig oder körperlich oder seelisch vielleicht auch. Ne? Sind da viele, viele Behinderungen sieht man ja gar nicht. Viele Behinderungen werden ja auch verschwiegen. Aber ich glaube, das ist noch ein ziemlich langer Weg, den wir alle gehen müssen noch. Aber also es gibt Vor- und Nachteile. Ne? Also auf der einen Seite denke ich mir so, ey, ist alles total der Quatsch. Wie gern würde ich Menschen aus meiner Werkstatt nehmen und einfach, keine Ahnung, in ein Möbelhaus stellen oder so. Die würden da so tolle Arbeit leisten. Ne? Und dann ist es auch so viel wertschätzender. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, es ist halt auch so ein Wohlfühlort, ne? Also hier muss sich niemand irgendwie schämen. Es ist halt anders, ne? Also ich rede da gerne und auch sehr offen drüber. Ich glaube halt in einem sozialpädagogischen Bereich, in dem ich unterwegs bin, ist das einfach sehr ehrlich. Weil wenn du gemocht wirst, dann wirst du gemocht. Aber wenn du nicht gemocht wirst, dann wirst du nicht gemocht. Dann kriegst du das auch genauso gesagt. Das können wir uns leider in unserer Gesellschaft halt nicht so aussuchen. Ne? Du musst deinen Job ausüben. Und dort zeigen sie dir einen Vogel und sagen, nö, mit dir will ich nicht zusammenarbeiten. Und das finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt einfach.
Wie hat sich denn dein Arbeitsalltag durch Corona verändert?
Schwierig, ne? Also am Anfang war das, wussten wir ja gar nicht, wohin. Wir wussten nicht, wo wir anfangen sollen, überhaupt so ein Konzept auszuarbeiten.
Weil die Klienten, die ihr habt, das ist Hochrisikogruppe, ne?
Genau. Aber auch da gibt es nochmal Untergliederungen, ne? Also es gibt so viele Gliederungen da, wer jetzt letztendlich Risiko ist und wer ist mehr und wer ist weniger. Total skurril eigentlich, ne? Also wichtig für uns war, dass wir halt so schnell wie möglich unseren Klienten einfach wieder einen ansatzweise normalen Alltag bieten, dass die einfach so schnell wie möglich wieder in die Werkstatt kommen, ne? Und das haben wir jetzt dann halt auch schon wieder eine ganze Weile geschafft, ne? Also wir haben jetzt ein Schichtsystem, wo einfach dann im Wechsel dann immer A- und B-Gruppen kommen und es funktioniert aktuell noch, also eigentlich ganz gut, ja.
Wenn man so viel gepackt hat wie du, dann so viele Hürden überwunden hat, gezeigt hat, ich lasse mich nicht unterkriegen.
Ja.
Kann man dann auch so eine Krise wie die Corona-Krise eher wegstecken? Oder geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, oh, jetzt reicht es mir wirklich, ich bin jetzt wirklich gerade fertig?
Ich habe auf dem Weg hierher zu meiner Partnerin im Auto gesagt, ich so, boah, ey, es wäre so cool, gell, wenn wir jetzt wegfliegen könnten. Ne? Natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass der Tom Bells jeden Morgen aufsteht und jeden Tag gut drauf ist. Ich glaube, sowas gibt es auch nicht. Ne? Also es gibt auch Momente, wo ich dann einfach auch einen Scheißtag habe. Vor allem, wenn mir Dinge runterfallen. Ich bin so ein Tollpatsch, wenn mir Dinge runterfallen, da kriegst du einen Hals. Ne, aber es sind ja, es obliegt ja immer dir, was du letztendlich draus machst. Ne? Also klar, in dieser Corona-Situation, da stecken wir halt alle drin. Alle. Und ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das irgendwie ein bisschen so, dass ich und mein Mädchen einfach da jetzt nochmal enger aneinander geschweißt werden. Ne? Dass wir jetzt einfach mal nicht ständig irgendwie unterwegs sind, was wir ja oft waren. Unsere Wohnung, dass wir uns da jetzt mal einfärchen, dass wir Spiele spielen, dass wir Filme gucken, dass wir einfach, weißt du, auf der Couch liegen und einfach mal ein bisschen für uns halt sind. Natürlich gibt es aber auch die Tage, wo wir dann uns voll auf den Keks gehen, ne? Das ist ja ganz normal. Aber es ist natürlich auch für ein Paar, es ist eine Probe.
Natürlich.
Aber warum denn nicht?
Genau.
Aber ist doch schön.
Es ist alles eine Frage der Perspektive.
Richtig.
Du hast gesagt, apropos Frage der Perspektive, wenn ich an mir runterschaue, dann sehe ich nicht das Bein, das fehlt. Was siehst du denn?
Ich sehe ein Bein halt, ne? Also da ist noch eins und es kann halt ganz, ganz viel. Also ich bin eher so jemand, der, weiß ich nicht, nach Lösungen irgendwie sucht und dann versucht irgendwie aus der Situation das Beste einfach zu machen.
Du weißt auf jeden Fall schon, welche Herausforderungen du dir vornehmen willst, wenn Corona vorbei ist. Du hast es vorhin schon erwähnt, du willst gerne tauchen gehen, tauchen lernen. Was reizt dich daran?
Ich war jetzt letztes Jahr, haben wir uns nochmal so ein bisschen Auszeit genommen, ich und meine Partnerin, und sind nach Kroatien gefahren mit meinem damaligen Auto. Ich hatte so einen richtig schönen großen SUV und da haben wir auch drin geschlafen und haben den ausgebaut und es war mega, mega schön. Und eigentlich wollten wir letztes Jahr schon nach Indonesien und ich wollte 2 Tauchscheine machen und es hat dann nicht geklappt. Also sind wir in Kroatien gelandet und dann hatte ich dort an einem Campingplatz die Möglichkeit, mal so ein Babytauchen zu machen. Ja, also, aber dieses Babytauchen hat mir so gut gefallen. Also wir sind nur 5 Meter runter. Aber wenn du mit deinem Bauch einfach den Boden des Meeres berührst und einfach da dann liegst und alles einfach mal auf dich wirken lässt, das war so schön. Meine Freundin sagt so immer, du hast gar nicht so viel gesehen, Tom. Da war gar nicht so viel. Ich habe gefühlt eine 2-Meter-Krabbe gesehen. Die war natürlich nur 15 oder 10 Zentimeter, aber die war gigantisch groß in meinem Blickfeld. Und ich habe einen kleinen Oktopus gesehen. Und es hat mir so sehr gefallen, dass ich gesagt habe, ich würde gerne, ich will auf jeden Fall diesen Tauchschein machen.
Also ich drücke dir die Daumen, dass es bald möglich ist. Und dass du es schaffst, daran habe ich gar keinen Zweifel. Ich habe jetzt ein kleines Dankeschön für dich, dass du Zeit für Leute hattest. Ich habe ein Buch für dich, an dem du hoffentlich Spaß haben wirst. 111 Gründe tauchen zu gehen, heißt es. Eine Liebeserklärung an die Unterwasserwelt. Und da kannst du ja so lange, bis es wieder möglich ist, schon mal ein bisschen davon träumen.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke.
Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.